durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus wird unser Leben verändert, reicht und erfüllt. Vielen Dank, dass ihr und Sie heute zu diesem Gottesdienst gekommen seid und kostbare Zeit an einem Sonntagnachmittag investiert. In der Predigt werdet ihr erfahren, welche Kraft zur Veränderung in der Begegnung mit Jesus Christus liegt. Kraft, die wir beide erfahren haben und die wir in der Predigt in ein paar Stellen aus unserem Leben erzählen und es konkret werden soll. Wir alle sind unterwegs auf unserer Reise durch dieses Leben und alle stehen wir heute an einem bestimmten Punkt. Wir Predikanten stehen heute am Abschluss einer Ausbildungszeit und an dem Beginn eines Dienstes oder auch erweiterten Dienstes. Familienangehörige, Freunde, Bekannte sind hier, um diesen Tag mit uns gemeinsam zu würdigen. Ausbilder und Coaches, Verantwortliche der EKN sind hier, weil es ihr Job ist und weil sie vielleicht was sehen wollen, wie die Neuen sich so machen. Vielleicht ist auch jemand hier, den ich gar nicht mit dabei habe. Auf jeden Fall euch allen ein herzliches Willkommen. Darüber hinaus sind wir auch alle unterwegs in diesem Leben und versuchen Fragen zu beantworten, Antworten zu finden. Und diese Fragen, die sich uns so stellen, sind ganz unterschiedlich, ganz vielfältig, so wie wir unterschiedlich und vielfältig sind. Eben das, was unser Leben, unsere Lebensgeschichte uns so aufgibt. Wir alle haben eine Prägung erfahren, die uns zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Die meisten Menschen von uns hier, gehe ich davon aus, haben einen Beruf. Einen Beruf haben wir erlernt und erprägt, gestaltet uns auch. Pfarrer ist ein angesehener Beruf, vielleicht auch manchmal gewesen, je nachdem, wen wir fragen. Zumindest in einigen Teilen der Gesellschaft sind Pfarrerinnen und Pfarrer sehr angesehen. Aber wie steht es mit Bankern, Postbeamten, Friseurinnen und Friseuren und Autoverkäufern, Schwimmmeistern, Pflegekräften, Förstern, Lehrerinnen und Lehrern oder Beamten allgemein? Bestimmt ganz unterschiedlich. Die Meinung und das Ansehen ist verschieden über die Personen. Und bei dem Beruf sagt einiges über einen Menschen aus und die Rolle, die er in dieser Gesellschaft spielt, die dadurch auch sein Verhalten und Denken beeinflusst. Und doch macht jeder Einzelne den Unterschied. Der heutige Predigttext stellt uns einen Mann vor, der in der damaligen Zeit einen Beruf ausgeübt hat, der nicht sehr angesehen war, der unbeliebt war. Und von manchen waren diese Berufsangehörigen sogar verhasst. Die mit mir den Predikantenkurs gemacht haben, wissen, mir ist wichtig, den Predigten zu ermutigen. Und für mich ist dieser Predigttext eine einzige Ermutigungsgeschichte. Dass sie Hoffnung macht auf Veränderung, Reichtum und Erfüllung. Eben durch die Gemeinschaft mit Jesus wird unser Leben verändert, reich und erfüllt. Jesus sucht nicht den perfekten Menschen, sondern er begegnet uns Menschen in unserem ganz alltäglichen Geschehen, in unserem tatsächlichen Leben. Er sieht unser Missgeschick, unser Versagen, er sieht Außenseiter und er sieht Ausgegrenzte. Hören wir auf die Geschichte von Jesus und Zachäus aus Lukas Kapitel 19. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Da lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum am Wegesrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter. Denn ich muss heute dein Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vielfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.
Bei der Vorbereitung haben wir uns gefragt, was können wir als Predikanten, was können wir als Nachfolger Jesu aus dieser Geschichte lernen? Das Erste, was wir aus der Geschichte lernen können, ist radikale, kompromisslose Liebe. Uns als Nichtjuden kann es leicht passieren, dass wir das Ausmaß von dem, was hier geschieht, verpassen können. Weil wir dieses Treffen nicht durch die Augen eines Juden der damaligen Zeit sehen. Jesus, der bekannte Wanderprediger, er lädt sich zur Aufnahme des Haus eines Zöllners ein. Das war für die Religiösen der damaligen Zeit unvorstellbar. Das war ein No-Go, wie man so schön in Deutsch sagt. Das war etwas, was man einfach nicht macht. Die Zöllner zur Zeit Jesu waren verhasst bei den Juden. Zöllner war damals ein Schimpfwort, weil die Zöllner, sie saßen an Knotenpunkten oder an Brücken und haben Wegzoll für die römischen Besatzer eingesammelt. Nicht nur das, sie haben den Zoll auch noch erhöht, um ihre eigenen Kassen auf Kosten anderer zu füllen. Man kann sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man aufs Amt geht, um einen neuen Personalausweis zu beantragen, welcher regulär 20 Euro kostet, aber der Beamte will 50 Euro. Man muss den Unterschied mit Weißen zahlen. Zöllner waren verachtet und unbeliebt. Die Religiösen haben sich von solchen Menschen ferngehalten, aus Angst, unrein zu werden. Und Jesus, unser Vorbild, er tut genau das Gegenteil. Er sucht die Gesellschaft genau dieser Menschen. Er verbringt Zeit mit den Außenseitern, den Menschen in den Randgruppen. Er feiert Feste mit denen, von denen die Religiösen sich ferngehalten haben. Er scheut nicht den Kontakt mit Prostituierten, ruft Zöllner in seine Nachfolge und redet mit einer Samariterin am Brunnen. Jesus, er scheut sich nicht, sämtliche kulturelle Konventionen seiner Zeit zu brechen, um diesen Menschen Gottes Liebe nahezubringen. Er stößt sozusagen die religiöse Elite seiner Zeit vor den Kopf, um Gottes Liebe für die geringsten greifbar zu machen. Und was wir dann entdecken in der Bibel, ist, dass genau diese Menschen seine Liebe immer wieder annehmen und aufsaugen. Und dadurch das Leben dieser Menschen verändert wird. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Folgen wir Jesu Vorbild in Sachen Liebe? Zeichnen wir uns als Christen dadurch aus, dass wir die lieben, die sonst niemand liebt? Und uns um die kümmern, um die sich sonst niemand kümmert? Sind wir bereit, Opfer zu bringen, um Jesu Liebe weiterzugeben an die, die vielleicht nicht so privilegiert sind? Eines der prägendsten Erfahrungen in meinem Leben war ein Besuch in einem Kinderheim in Mosambik. Ich habe ein Buch über dieses Kinderheim gelesen und in dem Buch war mal wieder die Rede von vielen Wundern, die dort geschehen sind. Ich las davon, wie Gott Menschen heilte und Brot vermehrte in Zeiten des Mangels. Und ich entschied mich selbst, dorthin zu fliegen, um Gottes wundersames Wirken mit meinen eigenen Augen zu sehen. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde Zeuge von Wundern. Aber ich fand etwas, was mich noch tiefer berührt und geprägt hat als körperliche Heilung. Ich sah radikale Liebe, und zwar in Wort und Tat. Viele dieser 350 Kinder, die dort in diesem Kinderheim gelebt haben, wurden als Babys in den Mülleimer geworfen, weil sie nicht gewollt waren, weil sie gerade unbequem mit der Situation waren. Und waren dort kurz vorm Sterben, bis sie irgendjemand fand und in das Heim brachte. Andere Kinder wurden auf der Straße vergewaltigt oder mussten mit ansehen, wie ihre eigenen Eltern vor ihren Augen ermordet wurden. Wenn die Kinder in das Kinderheim gekommen sind, dann waren sie oft körperlich erschöpft, krank, traumatisiert. So sehr, dass manche von ihnen kein einziges Wort mehr geredet haben. Sie sind die Zachäusse der heutigen Zeit in Mosambik. Niemand will sie haben, wenige kümmern sich um sie. Die Leute in den Heimen, sie haben dann angefangen, diese Kinder zu lieben. Haben Zeit mit ihnen verbracht, haben sie gewaschen, gefüttert, ihnen von Gottes Liebe erzählt, für sie gebetet und die Liebe Jesu für sie anfassbar gemacht. Diese radikale Liebe, sie hat die Kinder verwandelt. Nach kurzer Zeit waren diese Kinder aus dem Müll nicht wiederzuerkennen. Die Liebe Jesu hat ihre Herzen und ihr Leben transformiert. Mögen wir als Predikanten, mögen wir als Nachfolger Jesu diese Liebe Jesu leben. Mögen wir die lieben, die sonst niemand liebt. Und uns um die kümmern, um die sich sonst niemand kümmert. Jesus ist unser Vorbild in Sachen Liebe.
Es ist immer wieder verblüffend, wie du, Manuel, scheinbare Gegensätze vereinst. Diese bedingungslose, unendliche Liebe stellst du in einen Zusammenhang mit dem Adjektiv radikal. Ich habe in Wikipedia nachgeschlagen, was es für Erklärungen zu dem Begriff radikal gibt. Und ich fand Begriffe wie unnachgiebig, hart, rücksichtslos oder unerbittlich. Und so belege ich auch das Adjektiv radikal. Auf der anderen Seite erklärt mir Manuel jetzt hier wieder, wie er diesen Begriff versteht, was er damit verbindet. Und verbindet das mit der Art, wie Jesus geliebt hat. Hier an diesem Beispiel dieser Kinder in Mosambik. Und Jesus hat sich durch nichts aufhalten lassen, uns zu lieben. Und er tut es bis heute. Und in diesem Sinne ist Jesus rücksichtslos in seiner Art zu lieben. Ebenso wie Zachäus haben Manuel und ich und bestimmt mit uns einige der Personen, die hier sind, von euch, erlebt, wie Jesus uns begegnet ist. In seiner unendlichen Liebe, in seiner rücksichtslosen Liebe. Und diese Erlebnisse bleiben nicht ohne Folgen. So steht Zachäus auf, dem vermutlich zu Tisch gelegen, stellt sich auf und steht vor Jesus und erklärt, dass er von nun an sein Leben ändern wird. Der Text berichtet uns nicht, wie es dazu gekommen ist. Und doch ist es doch einer dieser Schlüsselmomente in dieser Geschichte. Hat Jesus eine Hammerpredigt rausgehauen? Hat er Zachäus beschimpft oder angeklagt? Hat er ihn da bedroht? Oder haben sie einfach gesessen und sich über Gott und die Welt unterhalten? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass Jesus gegen die äußeren Widerstände dieser Zeit zu Zachäus gegangen ist und sein Gast wurde. Und Jesus antwortete Zachäus auf seine Lebensänderung, diesem Haus ist Rettung widerfahren. Weil Zachäus sich als Sohn Abrahams erwiesen hat, Abraham der Vater der Gläubigen. Zachäus hat sich innerlich von seinen Taten distanziert, zum Beispiel der unrechtmäßigen Bereicherung. Und dieses drückt er dadurch aus, indem er sich von einem Teil von seinem Reichtum trennt. Etwas passiert mit uns, wenn wir diesem Jesus begegnen. Wir sind nicht mehr dieselben. Es beeinflusst unser Handeln und Denken. Jesus hat sich in vielen Dingen am Kehricht um Meinungen und Haltungen der damaligen Zeit gekümmert. Ihm war Zachäus wichtig. Jesus sind wir wichtig. Um Jesus zu begegnen, müssen wir nicht erst andere Menschen werden. Indem wir Jesus begegnen, werden wir andere Menschen. Das kann unsere Werte und Maßstäbe betreffen. Das kann den Stellenwert, den zum Beispiel Geld, Aufrichtigkeit oder Loyalität in unserem Leben hat, betreffen. Jesus hat kein Problem mit unserem Versagen oder mit unserer Schuld. Das Thema hat er am Kreuz gelöst. Jesus möchte uns erreichen. Und Gottes Heiligkeit verändert uns. Wir bleiben nicht dieselben. In der Gemeinschaft von Jesu werden wir zu denjenigen, zu den Menschen, zu den Personen, die Gott sich dachte, die er im Blick hatte, als er uns schuf. Mit all unseren Gaben, mit unseren Neigungen, mit unseren Talenten. Und das scheint dieser Zachäus begriffen zu haben. Die Folge daraus ist eine Verhaltensänderung. Und er hat das Verhalten so geändert, dass es zu einem Leben in einer Gemeinschaft mit Jesus passt. Diesen Prozess nennen wir Buße. Und wir haben, glaube ich, unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Begriff Buße gemacht und mit diesem Prozess. Und vielleicht ist es für manch einen auch negativ belegt. Das ist nicht die Absicht von Jesus. Wie gesagt, er hat kein Problem mit unserer Schuld. Das Thema hat er gelöst. In der Gemeinschaft mit ihm merken wir, welche Verhaltensweisen passen zu einem Leben mit ihm, welche unangemessen und falsch sind. Und wir haben diese Möglichkeit auch heute in diesem Prozess zu durchlaufen und das auch äußerlich sichtbar zu machen. Feiern wir doch nachher das Abendmahl zusammen. Und dieses Erkennen und Bekennen meines Verhaltens, indem es abweicht von dem, wie es in der Gemeinschaft mit Jesus Richtung ist, davon freizukommen, das ist das Gedächtnis im Abendmahl. Ist Jesus doch angetreten, uns zu befreien und zu beschenken? Und darin liegt die größte Chance unseres Lebens.
Anderer Vers, der uns ins Auge gestochen ist, ist Vers 7. In dem Vers lesen wir, dass es den Leuten nicht gefiel, was Jesus tat. Sie haben sich darüber empört. Sie haben nicht verstanden, wie Jesus Gemeinschaft mit seinen Zöllnern haben kann. Wenn ich manchen Predigern zuhöre, bin ich manchmal den Eindruck, dass sie vermitteln, dass wir als Christen allen Menschen gefallen müssen. Wir sollen ein gutes Leben führen und am besten gut Freund mit jedem sein. In der Bibel entdecke ich auch vielleicht was anderes. Etwas, worüber ich nicht so viele Predigten in unseren Kreisen glaube. Ich entdecke immer wieder, dass die Jesus nachgefolgt sind, auf Widerstand gestoßen sind und verfolgt wurden. So wie Jesus seinen ganzen dienstlangen Widerstand durch verschiedene religiöse Gruppen erfuhr, lesen wir später, dass die Apostel und Jünger verfolgt wurden, ja sogar für den Glauben getötet wurden. 2. Timotheus 3, Vers 12, da finden wir einen Vers, der es ganz schön in sich hat. Da steht, jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Ich glaube, die wenigsten von uns haben diese Wahrheit so gut verstanden wie John Wesley. Der bekannte Prediger John Wesley war auf seinem Pferd unterwegs, als ihm auffiel, dass schon mehr als 3 Tage vergangen waren, ohne dass ihn jemand beschimpft hätte oder auf irgendeine andere Weise böse auf ihn gewesen wäre. Niemand hatte Steine oder faule Eier nach ihm geworfen. Sofort hielt er sein Pferd an, ging auf seine Knie und betete, Herr, zeig mir, wo ich mich gegen dich versündigt habe. In diesem Moment ging ein Mann, der Wesley nicht mochte, ganz in der Nähe vorbei und sah Wesley auf den Knien. Er nahm einen Stein und warf ihn nach Wesley. Als Wesley den Stein knapp an seinem Kopf vorbeifliegen sah, sprang er auf und rief: Halleluja, danke Herr, jetzt weiß ich, du bist immer noch bei mir. Über die Geschichte können wir lachen. Aber über die Wahrheit dahinter müssen wir ernsthaft nachdenken. Die Bibel erwähnt an mehreren Stellen, dass es nicht möglich ist, als Nachfolger Jesu zu leben, ohne Verfolgung und Widerstand zu erfahren. Heute, gerade jetzt, sterben mehr Christen weltweit für den Glauben als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Verfolgung ist für viele unserer Brüder und Schwestern im Glauben Lebensalter. Wir hier in Deutschland, wir brauchen weder Tod noch Folter zu fürchten. Doch weiß ich, das ist auch nicht hier in Deutschland unbemerkt, unkommentiert bleibt, wenn Christen so leben, wie Jesus uns dazu herausfordert. Ich bin von Beruf Krankenpfleger und es vergeht selten eine Woche, in der ich nicht an meinen Arbeitsplatz, Kollegen oder Patienten von meinem Glauben erzähle. Und in den letzten Jahren habe ich einen ganzen Haufen Gelächter dafür geerntet, dass ich daran glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und dafür, dass ich mein Leben nach den Prinzipien Gottes ausrichte. Oft wurde ich als intolerant oder engstirnig beschimpft. Und weil ich mich zu dem bekannt habe, was wir alle im Glaubensbekenntnis bekannt haben, auch, nämlich, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Jesus war verhasst bei den Religiösen, weil er radikal geliebt hat und die Wahrheit gesagt hat. Ich habe mal gehört, dass alle 12 Apostel für den Glauben getötet wurden. Sind wir hier bereit, belächelt zu werden, wenn wir für die Wahrheit aufstehen? Die Mitpredikanten. Jesus hat damals Themen gepredigt, die heute sehr unpopulär sind. Über die Hölle gesprochen, über Buße, über Lebensveränderung, über sexuelle Enthaltsamkeit und über die Treue zum Eheversprechen. Frage an uns ist, predigen wir auch über solche Dinge? Oder reden wir den Leuten nur nach dem Mund, um ihnen zu gefallen? Als Jesus gepredigt hat, haben sich viele Menschen von ihm abgewendet. Die Wahrheit ist halt manchmal nicht bequem. Oft ist sie sogar sehr unbequem. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, die Wahrheit anzupassen. In der Zachäus-Geschichte fasziniert mich, dass Zachäus nach seiner Begegnung mit Jesus mich aus einem hinausringenden Herzen heraus gesagt hat, okay, jetzt gebe ich halt ein bisschen Geld weg, wenn es denn sein muss. Nein. Sein Lebensinhalt war plötzlich Jesus. Und er konnte deshalb aus einem frohen Herzen das Opfer bringen und sein Geld verschenken. Mögen wir alle, die wir zu Jesus gehören, uns nicht fürchten, den Mund aufzumachen und für die Wahrheit aufzustehen, mit der gleichen Freude und demselben Mut, den Zachäus hatte, auch wenn es uns Spott und Widerstand gibt. Jesus ermutigt uns sogar in diesem Bereich. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 10, dort heißt es, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich.
Wer kennt die Casting-Show Voice of Germany? Oder Voice of Kids? Ihr habt ja keinen Fernseher, ne? Ja! Aber Casting-Show ist bekannt. Also es geht darum, Gesangstalente herauszusuchen, herauszufiltern. Und das läuft so ab, dass drei Jurymitglieder in einem großen Auditorium sitzen, in so großen Sesseln mit Zusicht und die haben nur Mikrofone rechts und links. Nun kommen die Erwachsenen oder die Kinder, ziehen ein und beginnen ihr Lied zu singen. Und diese drei Jurys haben vor sich so einen Buffer. Und wenn sie der Ansicht sind, dass dieser Gesang gut ist, wenn sich die Stimme gut anhört, wenn da Potenzial und Talent drin steckt, dann hauen die auf den Buffer und der Stuhl dreht sich um und sie sehen die Person, die gerade hier singt. Und als ich das jetzt mit meinen Kindern geguckt habe und diese Predigt im Kopf hatte, ja, genau so ist das, wenn wir vor Gott treten. Wir haben vielleicht manchmal auch den Eindruck, der ist mir abgewandt, aber wenn wir unsere Stimme erheben, dann haut er auf den Buffer und dieser Stuhl dreht sich um, er steht auf und er rennt auf uns zu und sagt, komm in mein Team, darf ich dich coachen, darf ich dir helfen, besser zu werden? Darf ich dir helfen, meine Prinzipien zu verstehen? Darf ich dir helfen, dass dein Leben gelingt? Zachäus, ich muss Ruhm bei dir machen. Ich muss dein Gast sein. Bittet. Und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, der wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Glauben wir das? Ob Gott mit einem Waffer da sitzt oder nicht, ist mir egal. Ein Psalmist hat es ausgedrückt, weil er Gott ein offenes Ohr für mich hat, will ich zu ihm beten, solange ich lebe. Das tue ich, das tun wir. Und dieser Gott drückt den Waffen, dreht sich um. Komm in mein Team. Du bist mir wichtig. Amen. Das nächste Lied greift zufälligerweise diesen Gedanken aus Matthäus 7 auf. In Gottes Namen wollen wir finden, was verloren ist. Wir wollen suchen, was verirrt ist und heilen, was verletzt ist. Wir sollen stärken und ermutigen. Komm in mein Team, sagt er.